Willkommen bei KI kann alles.
Fast.
Dem Podcast von Tiki über künstliche Intelligenz im echten Arbeitsalltag.
Hi, willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich einen speziellen Gast dabei, und zwar den Tobi. Tobi, erklär uns doch mal, was du hier machst bei Tiki, und dann können wir ein bisschen tiefer gehen in die Thematiken.
Gern. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ich bin der Tobi, ich bin 39 und bin angehender Geschäftsführer bei der Tiki. Und freue mich, dass ich heute hier sein kann, denn wir haben einige sehr interessante Challenges. Und ich glaube, ich kann heute ein bisschen mitbringen, was ich denn eigentlich als angehender Geschäftsführer so tue, wie ich KI nutze, und freue mich darauf aufs Gespräch.
Vielleicht für die Menschen, die sich nur schwer vorstellen können, was so ein angehender Geschäftsführer dann macht, was tust du denn so in deinem Day-to-Day, und wo hast du denn da auch irgendwie dann Überlappungspunkte mit KI? Sitzt du nicht den ganzen Tag bloß in Meetings und redest?
Ist ein großer Teil davon, ja, aber ich glaube, da kommen wir später auch noch drauf, wie ich so die Zeit zwischen den Meetings auch mit KI nutze. Was meine Hauptaufgabe ist, ist es, die Strategie der Firma sauber aufzusetzen, zu schauen, dass wir die Transformation, die da gerade draußen am Markt passiert, die massiv ist, einfach sauber mitnehmen. Das bedeutet, es ändert sich die Art, wie zum Beispiel Leute Dienstleistungen verkaufen. Das merkt man ganz groß bei den großen Consulting-Firmen, die immer mehr Probleme mit dem Thema Tagessatz haben. Und das führt uns dazu, dass wir eigentlich eine riesige Chance haben als Firma im KI-Bereich. Und das in Kombination mit der großen Sehnsucht von vielen Firmen da draus, dieses Thema zu beherrschen, ist eine sehr spannende Zeit, in der wir gerade sind.
Ja, cool. Siehst du irgendwie die Chancen, die wir jetzt haben, uns herauszustechen im Vergleich zu den großen Consulting-Firmen? Ist es eher positiv oder eher kritisch?
Ich sehe es sehr positiv. Ich meine, ich habe selber eine Vergangenheit bei Deloitte in den großen Consulting-Firmen. Ich weiß ungefähr, wie die ticken und wie die versuchen, Themen zu besetzen, um sie zu besetzen. Und manchmal kommt auch was Gutes bei raus, aber wir haben einfach eine Pole-Position hier. Wir machen seit 9 Jahren KI. Mhm. Und wir haben auch die Leute, die im Alltag das schon massiv einsetzen. Ja, das heißt, das, was gerade im Grunde die großen Firmen wie die McKinseys, Deloitte und so weiter total disrupted, ist eigentlich das, was wir schon instinktiv und intrinsisch die ganze Zeit nutzen. Mhm. Ich denke, was wir gut anbieten können und verkaufen können, ist einfach, dass wir der Partner sind für die Firmen, der die an die Hand nimmt und sagt, wir helfen dir durch diese Transformation mit durch, weil wir selber gerade durchgehen und durchgegangen sind durch viele Aspekte.
Ja, ich glaube, und gehe da gerne auch ein bisschen tiefer mit drauf noch ein. Ganz oft denkt man irgendwie, man muss der perfekte Experte sein in Themen, aber ganz oft ist es auch einfach ein Bauchgefühl, das Firmen brauchen. Die wollen sich damit wohlfühlen, dass jemand, der sich damit Tag ein, Tag aus beschäftigt, einfach weiß, worum es geht. Es geht ganz, meiner Meinung nach, wenig darum, dass man der absolute Experte ist und von jeder letzten Technik weiß, sondern dass man ein gutes Bauchgefühl für den Markt hat und auch weiß, was macht denn hier jetzt Sinn, was macht keinen Sinn.
Ja, es stimmt. Es ist so ein bisschen ähnlich wie, ich meine, es sind ja sehr viele Trends jetzt gewesen die letzten Jahre, von Big Data, Data Science, die erste KI-Welle, die zweite KI-Welle und so weiter. Ist, glaube ich, schwierig für viele Führungskräfte zu trennen zwischen was ist Noise, ja, und was ist Hype, wo Leute einfach nur Reichweite wollen, indem sie sagen, das verändert alles, und was sind wirklich geschäftsverändernde neue Herangehensweisen, die wir brauchen.
Finde ich auch einen super interessanten Punkt, den du, glaube ich, auch ein bisschen besser beleuchten kannst, ist, wie ist denn dieses Verhältnis in, ich meine, wir reden mit vielen großen Firmen, mit einem Zollner, mit einem Netto, wie ist denn so dieses Verhältnis vom Verständnis, was KI jetzt tatsächlich verändert, von Führungsebene, vom Geschäftsführer, vom Aufsichtsrat vielleicht auch, im Vergleich zum IT-Leiter, vielleicht auch nochmal eine Stufe drunter, irgendwie einem Entwicklungsleiter, was auch immer, weil da ist die Diskrepanz ja, glaube ich, schon nicht klein, oder?
Ja, das ist eine interessante Frage. So habe ich es noch gar nicht eigentlich betrachtet, wie sich das über die Hierarchien gibt. Aber im Grunde, also was ich merke, ist, dass eine sehr große Awareness dafür da ist, dass dieses Thema nicht nur ein Hype ist. Das ist Nummer eins. Also die Leute wissen, das ist here to stay. Das wird nicht mehr weggehen. Und wir müssen eigentlich eine neue, wie wenn wir Italienisch lernen müssen. Wir müssen jetzt eigentlich eine neue Sprache lernen als Firma. Denken sich sehr viele Firmen für sich. Aber die Strukturen sind noch nicht wirklich da dafür, in dieses Konstrukt wirklich zu verstehen und zu lernen. Also geht es darum, dass jetzt wirklich, wenn man jetzt mal den IT-Leiter, den du genommen hast, nimmt, geht es jetzt darum, dass man das Ganze demokratisch den Leuten hinlegt und sie holen es bottom-up? Mhm. Oder muss ich mehr top-down pushen, dass sie es mehr nutzen? Weil, Mensch, meine Leute bewegen sich ja nicht wirklich. Mhm. Also, was ich mitkriege, ist ein sehr starker Drang, jetzt loszufahren. Und aber man findet irgendwie so nicht wirklich die Karte im Auto und den Startknopf vom Auto, sondern man weiß einfach nur, ich will jetzt fahren. Ja, und das ist das, was wir sehr stark merken. Ja, und das ist das, wo ich sehr stark auch unsere Rolle drin sehe, dass man sagt, wie helfen wir den Firmen dann vorzugehen? Also, ne, was sind die richtigen Leute, die wir zusammenholt, organisatorisch? Wie macht man Leuchtturmprojekt sauber? Ja. Wie kommuniziert man das in die Firma rein? Aber vielleicht nochmal auf die Frage zurück, wie sich es über die Hierarchieebenen unterscheidet. Der Vorstand, ich habe das Gefühl, über alle Hierarchieebenen ist es irgendwie klar und man lernt auch vielleicht, dass Co-Pilot nicht immer nur ausreicht. Es ist aber auch eine gewisse Unsicherheit da, weil von oben kommt Druck, bitte nutzt mehr KI. Ganz klassisch, wie bei jedem Hype. Dann hinterfragt jeder Mensch, ist das jetzt ein Hype oder ist es jetzt wirklich, dieser Druck, der von oben kommt, wie kann ich den verstehen? Ja. Und da versucht sich irgendwie noch jede Rolle, der IT-Leiter, der Vorstand und die Leute drunter, jede Rolle an sich lernt eigentlich gerade was Neues, lernt eigentlich diese italienische Sprache als Metapher von vorne, wie sie die eigentlich jetzt lernen müsste. Und das ist sehr, sehr spannend. Und da ist, glaube ich, können dann auch Vermittler wie wir helfen.
Voll. Ich glaube, das ist eine sehr einzigartige Situation, in der Tiki ist, dass wir nicht nur mit einem IT-Leiter sprechen, der dann uns irgendwie an die Hand nimmt und gemeinsam was entwickelt, sondern dass wir zum Beispiel mit dem Reines, den kennt ihr vielleicht noch aus alten Folgen, unserem CTO, auch jemanden haben, der zum Vorstand geht und die Leute auch begeistert. Und ich glaube, da ist ein riesiger Unterschied, den wir jetzt mit AI vor allem sehen, weil du kannst zu so einem Vorstand gehen, du kannst ihnen diese neue Technologie zeigen und die sehen direkt in dem Workshop, den wir zum Beispiel anbieten, dass da was entsteht. Durch ihre Hand innerhalb Minuten. Ich meine, davor mit großen Machine-Learning-Projekten konnte man natürlich eine Demo zeigen und konnte sagen, hey, schau mal, das funktioniert ganz gut und ist ganz effizient, aber es war immer relativ abstrakt, würde ich sagen, weil du musst irgendwie darauf vertrauen, dass die das schon richtig gemacht haben, dass die Demo auch nicht irgendwie nur eine große Smokeshow ist. Aber jetzt kannst du denen halt wirklich was an die Hand geben und kannst sagen, hey, welche Idee hast du gerade im Kopf? Lass mal versuchen, die umzusetzen.
Ja. Finde ich super mächtig, weil es hilft, das Thema etwas zu entmystifizieren. Weil wenn ich manchmal so Nachrichten lese, dann denke ich mir, dann schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, wie zum Beispiel erste Firmen merken, dass KI teurer ist als Menschen und setzen wieder Menschen ein. Dann denke ich mir, was für eine Erkenntnis. Natürlich kannst du Token unfassbar teuer beziehen und ineffizient nutzen. Ja? Aber es geht ja gerade darum, dieses System zu lernen. Ja? Und da sind solche Themen, dass man einfach sagt, Mensch, ich lege mal ein System mit einem hohen Freiheitsgrad auch im Vorstand hin und zeige ihnen schon mal, das kannst du damit machen und gebe eine gewisse Guidance, die dann auch hilft, einfach auf einer hohen Vorstandsebene dann ein Verständnis und eine Demystifizierung von dem Thema mit hinzubekommen. Ja. Und am Ende des Tages entstehen Kosten. Am Ende des Tages entstehen Dateien und einen Wert und Informationen und die muss man gegeneinander aufwiegen. Das ist keine Magie.
Ne? Ja, es muss irgendwie gerechtfertigt sein. Ich war auch am Anfang, als ich zu Tiki gekommen bin, eher skeptisch, muss ich sagen, auch diese Workshops, die der Reines macht, weil in meinem Kopf war es dann irgendwie, wie wir gerade schon erwähnt haben, diese Top-Down-Strategie. Man überzeugt jetzt den Vorstand und der versucht es dann um jeden Preis in die Organisation zu pressen, egal wie, egal wo. Und ich glaube, das sieht man ja auch viel in den USA, dass dann wirklich ein CEO sagt, hey, verbrenn so viele Token, wie es nur geht. Aber ich glaube, den Ansatz, den wir hier haben, ist ein bisschen anders. Also wir machen das schon, dass wir den Vorstand versuchen zu begeistern. Aber was dann ganz oft passiert in diesen großen Mittelständern in Deutschland, dass halt dadurch die Awareness einfach dementsprechend groß ist und dass dann aber eigentlich der IT-Leiter die Freiheit hat zu entscheiden, wie das Ganze ausschaut. Und ich glaube, durch die Tatsache, dass wir beide diese Fronten bedienen, tun wir eigentlich auch beiden Fronten einen riesigen Gefallen, weil der IT-Leiter, der will vielleicht auch ein bisschen mehr AI benutzen, aber kriegt ständig irgendwie die Kostenklappe auf den Kopf, wo es dann irgendwie heißt, ja, aber was machen wir denn mit den Kosten und ist das Ganze lokal, was ist mit europäischen Datenschutzgesetzen etc. Obwohl er vielleicht was machen wollen würde. Und auf der anderen Seite hast du den Vorstand, der sagt, ja, wenn ich das jetzt in meine riesige Organisation schmeiße, dann kommt da wahrscheinlich gar nichts bei raus, obwohl die Shareholder vielleicht einen riesigen Drang haben, das zu machen. Und ich finde, dadurch, dass wir irgendwie die Kompetenzen haben, um für einen IT-Leiter wirklich konkrete Sachen anbieten zu können, die ihm auch wirklich helfen, das messbar zu machen, und auf der anderen Seite den Vorstand haben, ist irgendwie eine coole Wechselwirkung. Mhm.
Ja. Ja, wie du schon sagst, das Transformative, was es dabei gibt, finde ich, ist ganz stark auch dieser Nicht-Determinismus von diesem neuen System. Man kauft jetzt nicht einfach nur ein neues Salesforce ein, sondern man kauft eigentlich eine Technologie, die zu einem gewissen Grad auch nicht kontrollierbar ist oder schwerer kontrollierbar ist, beziehungsweise wo du neue Mechanismen brauchst, um sie zu bekommen. Und wie kriegst du das in eine Firma rein? Wenn du das jetzt nur bottom-up machst, dann stößt du spätestens dann irgendwann an den Punkt, wo jemand Verantwortung darüber übernehmen muss, was passiert denn jetzt, wenn der Agent XY tut. Ja? Mhm. Und wenn du dann natürlich rein bottom-up gehst, dann wirst du irgendwann niemanden mehr finden, der sagt, so super, ich pushe dieses jetzt gegen alles Risiko durch, weil am Schluss kriege ich eins auf den Deckel. Mhm. Wenn du aber von beiden Seiten kommst, dann hast du einerseits die Leute, die es wirklich machen können, mit an Bord, aber auf der anderen Seite muss meiner Meinung nach, und deswegen habe ich für mich selbst gelernt, ist dieser Top-Down-Approach parallel so unfassbar wichtig, dass du den Leuten das Gefühl gibst, sie dürfen auch Fehler machen auf dem Weg und sie dürfen lernen auf dem Weg und sie dürfen auch mit Kosten experimentieren auf dem Weg.
Voll. Ich meine, wie du schon meinst, dieses Top-Down, auch das Vorleben von einer Vision, von irgendwie einer Geschichte, die du als Firma leben willst, ist ja jetzt mit AI auch irgendwie ein ganz neues Thema. Ich meine, davor konntest du nicht einfach als CEO mal versuchen, schnell ein Machine Learning Vision Projekt auf die Beine zu stellen und dann zu sagen, hey Leute, es hat funktioniert jetzt bei mir im Prototypen, nimm das mal doch bitte in deine Organisation auf. Das geht aber jetzt zu einem gewissen Grad schon. Natürlich muss man das irgendwie skeptisch auch betrachten und sagen, okay, was davon macht dann auch wirklich Sinn in der Firma? Es macht jetzt nicht jedes vibe-gecodete Hobbyprojekt, das man am Wochenende irgendwie anpackt, Sinn in einem großen Umfang. Aber du hast halt wirklich die Möglichkeit, das Ganze vorzuleben und zu zeigen, hey, das ist eine Vision, die ich lebe und die ich als Verantwortliche für diese Firma auch in die Firma tragen will.
Ja, genau. Und dann kannst du, der nächste Schritt wäre dann für mich, nachdem du sagst, okay, ich mache das auf der obersten Management-Schiene, dass ich zum Beispiel dem IT-Leiter dann auch sage, schaffe Möglichkeiten dafür, dass solche Themen dann auch wirklich im Kontext des Unternehmens deployed werden können. Also, dass zum Beispiel so ein System dann auch bei mir in der Firma läuft, dass ich eine Art Sandbox zum Experimentieren habe. Ja, weil wenn das dann nur auf dem Vorstandslaptop bleibt und dann wird es nicht reingetragen, sondern dann geht es eben auch darum, wie kriege ich das dann wirklich in die Strukturen der Unternehmen rein. Weil nur der eine Weg, dann erzeugst du nämlich zwei verschiedene Pole. Der eine, wo du sagst, Mensch, die sind ein bisschen verrückt, was die da oben im Vorstand machen, weil unsere Welt funktioniert ganz anders. Den Link muss man dann nämlich auch hinbekommen.
Und ich finde, der Link ist tatsächlich Tiki ganz oft. Deswegen finde ich es sehr spannend, wie wir uns da platzieren, weil da sehe ich den größten Reibepunkt eigentlich in jeder größeren Organisation. Wie schaffst du da diese Kombination aus diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Feldern? Und ich habe das Gefühl, dass wir da einfach als Tiki sehr gut platziert sind.
Ja, genau, weil wir dann dadurch, dass wir dann oft auch so ein Mediator zwischen den Ebenen sind, einfach weil wir die Kombination aus IT-Leiter, Vorstand und den Fachbereichen schon sehr oft gemacht haben, haben wir auch die Erfahrung, sage ich mal, auch in den Change-Management-Aspekten davon. Ja. Weil im Grunde ein IT-Leiter, ob es jetzt die größeren Firmen sind, die wollen auch alle bei dem Thema mitmachen. Ne? Bloß jede Rolle ist halt getrieben von ihren eigenen Mustern und Grenzen. Ne? Klassischerweise ist ein IT-Leiter derjenige, der das System bewahrt, stückweise vielleicht aufbaut mit einem Digitalisierungsleiter zusammen oder er macht es in einer Rolle. Für den ist dieses Thema Risiko erstmal,
Gefahr.
Ja. Erstmal Gefahr, ja. Es ist einfach nicht, das ist einfach intrinsisches Verhalten für die Rolle, ne? Und der Vorstand ist dafür bekannt, dass er wilde Dinge ausprobiert und die Organisation schmeißt, die nicht immer gut verarbeitbar sind, ja. Da haben wir einfach viel Erfahrung damit und das macht auch Spaß, weil wir merken, dass wir dann einen riesen Impact haben, wenn wir zu einer neuen Firma gehen und die uns fragt, so hey, wir nutzen sehr viel KI, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir kriegen es nicht wirklich in die Breite rein oder nicht effizient in die Breite mit rein.
Oder auch, dass es nicht messbar ist. Das haben wir jetzt auch schon öfter gehört. Hey, ja, wir benutzen schon KI, aber was bringt es uns denn jetzt tatsächlich? Es ist einfach ein zusätzlicher Kostenpunkt und wir fühlen uns alle gut.
Wobei das ein sehr guter Punkt ist. Die Frage ist ja, also das müssen wir, also ich glaube, das ist ein generelles weltweites Problem, dass es noch nicht wirklich gut messbar ist. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Firmen, die schon sagen können, das sind die Tokenkosten, das sind die Personalkosten und das ist der volle Impact.
So ist der Umsatz gestiegen,
Weil alle sind immer noch in diesem Experimentiermodus. Ne? Ja. Es ist so, alle haben jetzt diese wilde magische Box entdeckt, aber keiner kann die noch hundertprozentig drauf. Und Ich bin komplett überzeugt, ich meine, das kann man sagen, ist biased, du bist ein angehender Geschäftsführer von einer KI-Firma, aber ich bin davon überzeugt, dass das wirklich eine massive Transformation ist, die auf uns zukommt und die ein Riesenpotenzial hat, auch wenn man die Kosten einrechnet. Aber der Beweis ist, sag ich mal, makroökonomisch noch nicht wirklich getätigt.
Der steht noch aus.
Der steht noch aus, ja.
Du hast gerade schon das Potenzial irgendwie angeschnitten und ich habe noch ein Thema dabei, das mich schon sehr viel beschäftigt hat. Wir waren vor 2 Wochen in München bei Elunik mit dem Jonas, der ein ehemaliger Kommilitone von dir ist. Mhm. Und der hat uns eine Slide gezeigt, die mich wirklich überrascht hat, weil ich davor noch nie so drüber nachgedacht habe. Und worum es ging, war, dass wenn du heute ein Spotify-Abo abschließt, ist es in Deutschland zum Beispiel 9,99, aber wenn du in andere Länder gehst, die einen niedrigeren Einkommensschnitt haben, wird das Ganze günstiger. Wenn du nach Indien gehst, kostet das Ganze vielleicht 99 Cent im Monat, obwohl du ja das gleiche Produkt benutzt. Also du hast ein SaaS, das die gleichen Funktionen hat. Du kannst deswegen nicht weniger Lieder anhören, aber an unterschiedlichen Orten kostet es unterschiedlich viel.
Oder der Big Mac Index, den kennt man ja auch, der Big Mac Index über die Welt kostet.
Aber was eben sein Punkt war, wenn man sich jetzt Tokenkosten anschaut, die sind noch nicht lokalisiert. Also für jeden Menschen auf der Welt kostet der Token oder die Millionen Token gerade gleich viel. Und wenn man sich dann eben, ich weiß nicht, ob wir hier sogar schon Statistiken einblenden können in unserem tollen Podcast, aber wenn man sich dann zum Beispiel die Statistik anschaut, ist Deutschland eben beim Lohnindex fast ganz oben. Also wir haben extrem hohe Gehälter, die wir auch schon seit langer Zeit schaffen zu halten. Aber wir zahlen für den Token genauso viel wie ein Chinese, der einen sehr viel niedrigeren
Token im Bayerischen Wald kostet, genauso viel wie ein Token in Kuala Lumpur. Ne? Und kannst du in Kuala Lumpur natürlich lokale Modelle nutzen, aber das ist ja nichts, was du hier nicht auch tun kannst. Ja.
Genau. Und ich glaube, worauf dann diese Folie quasi raus wollte, ist, hey, die Chance, die wir gerade haben als in Deutschland, um unsere Prozesse zu verbessern, um, sage ich mal, mit AI auch so viel auszutesten, wie wir nur können, ist riesengroß. Und wenn wir das nicht tun würden, würden wir, sage ich mal, den Vorsprung, den gerade alle, glaube ich, das Gefühl haben, der ein bisschen verloren geht an China, an auch mittlerweile Indien und sowas, den Vorsprung können wir gerade wieder ausweiten und können irgendwie versuchen, mehr draus zu machen.
Ja, nee, es ist sehr spannend. Also gerade auch, weil bei uns ja immer noch die, sag ich mal, die Exzellenz in bestimmten Prozessen, in Manufacturing und so weiter liegt. Und deswegen ist es auch so eine große Chance, meiner Meinung nach, für unsere Kunden, ganz oft deutsche Mittelständler, die ein unglaubliches Prozesswissen haben, ja, aber einfach mit Fixkostenproblemen kämpfen, ja. Und wenn wir einfach von der Welt ausgehen, die sich immer weiter, und ich meine, wir merken das bei uns und wir merken das bei unseren Kunden, die sich immer weiter in die Richtung bewegt, mehr Kosten zu brauchen, mehr Token zu brauchen und dafür auch mehr Themen zu optimieren, dann ist das wirklich ein Standortvorteil, den wir damit durchhaben, dass das einfach so ähnliche Kosten sind. Da finde ich, hat der Jonas einen super Punkt gemacht.
Ja.
Und der hat mich auch zum Nachdenken gebracht, weil ich meine, wir haben oftmals auch so Kostendruckthemen von Kunden, wo ich dann halt als Geschäftsführer überlege, Mixed Teams, Offshoring, wie wir dann ein, zwei Entwickler vielleicht noch aus einem malaiischen Team dazu bringen und so weiter. Aber aktuell ist der Fokus für mich wirklich zu sagen, nee, wir schauen uns jetzt wirklich mal an, wie wir mit einem kompletten AI-First Development mit weniger Leuten, also mit einem kleinen, du bist ja einer von den Leuten, mit einem kleinen, sehr schlagkräftigen Team Kostenstrukturen schaffen, die dann konkurrenzfähig sind mit tatsächlich einem Delivery Center in Indien. Ja. Und damit meine ich, das meine ich ernst. Ne? Also dass wir sowas schaffen, weil damit die indischen Kollegen von der Geschwindigkeit aufschließen, müssen sie auch Token nutzen. Ja? Und dieser ganze Prozess, der kostet ja auch Geld, der kostet Research, der kostet, dieses ganze Thema, wie komme ich denn eigentlich dahin, dass ich das effizient nutze, ist ein Prozess, wo wir ein schönes Stück voraus sind, weil wir es seit einem Jahr massiv machen in der Firma.
Voll. Ich glaube halt, dass da genau dieses Framing das Entscheidende ist. Ich glaube, für einen Entwickler, der heute vielleicht auch aus dem Studium kommt in Deutschland, für den ist es eher eine Gefahr vielleicht auch, und das verstehe ich. Man denkt irgendwie, okay, das wird Jobs wegnehmen. Aber dieser Druck zum Nearshoring, zum Offshoring, der war schon immer da. Und große Firmen wie Krones mit Indien und so, die machen das ja auch schon seit Ewigkeiten. Und viele Entwickler werden hier abgebaut. Und ich glaube, wenn man das Ganze mal von der anderen Seite betrachtet und sich überlegt, hey, man hat jetzt die Möglichkeit, mit diesen Ländern, die es sonst halt einfach durch Gehaltdumping schaffen, konkurrenzfähig zu sein. Man hat die Möglichkeit, eigentlich unglaublich viel Potenzial rauszuholen und die zu überholen und auf einmal das wieder sehr viel attraktiver zu machen, hier selber zu entwickeln.
Genau, das mit dem gleichen Personal, das wir hier haben. Ja, ja. Wir reden davon nicht von großen Ausstellungen, sondern dass wir mit einer Person eigentlich massiv mehr schaffen können. Ja, hm. Und das dann ohne diese Barriere ist, dass man das in ein Service Center, Shared Service Center nach Indien schiebt, sondern einfach hier im Haus macht. Ja.
Und wir können ein unglaublich mächtiges Tool benutzen zu einem Level, das jemand in Indien einfach nicht kann, weil es zu teuer für die wird. Wir haben noch ein bisschen mehr Toleranzbereich, wenn es um unsere Tagessätze und sowas geht, aber in Indien, die sind da schon, die Margen sind super klein, weil die Konkurrenz da einfach riesengroß ist. Und die Chance, die wir hier gerade haben, da finde ich einfach die Opportunität riesengroß.
Ja, ich find's spannend. Wir zwei sind ja vermutlich, wenn der Podcast rauskommt, schon in San Francisco.
Ja.
Und bei unserem Kunden. Und da gab es ja ganz spezielles Thema, ne? Dass man sagen, wir haben jetzt das zweite Projekt mit dem, der will ein drittes, viertes, fünftes. Hm. Wie kommen wir dahin, dass wenn wir jetzt richtig in die Vollen gehen, die Kostenstrukturen sauber machen? Und da haben wir auch erst gespielt mit dem Offshoring-Thema und dem Gedanken. Und jetzt sind wir natürlich total und sagen, nee, wir gehen auf dieses AI-First-Thema. Ist natürlich auch ein Risiko für uns, ne? Weil wir auch bestehende Strukturen bei uns verändern dadurch. Ja? Wir bauen uns natürlich eine Art Leuchtturm auf und einen Nukleus. Aber selbst für uns ist es ja eine sehr spannende Transformation, weil wir nutzen ja KI schon extrem stark in der Entwicklung und schauen, dass wir trotzdem die Qualität auf dem gleichen Level wie zuvor behalten. Aber noch weiter in die Richtung zu gehen, finde ich, ein sehr interessantes betriebswirtschaftliches Experiment, das wir gerade tun.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, weil wir jetzt zum Ende auch schon langsam von der Episode kommen, es gibt auch noch eine Episode 2, also hört euch die gerne auch an mit dem lieben Tobi. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie denn die Kosten ausschauen oder wie groß die Token auch sein können. Wir haben jetzt ein bisschen ein Experiment auch die letzten Wochen hier bei Tiki selber gefahren und du warst auch ein großer Teil davon. Wie viel muss denn so ein AI-Tool kosten und wie viel kriegt man denn da eigentlich bei raus? Du weißt, worauf ich raus will, aber erzähl doch mal ein bisschen von unserer Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Was jetzt auch bald ausrollen oder eigentlich heute ausrollen auf der ganzen
Firma. Ich glaube, wir haben es ziemlich dumm gemacht am Anfang. Wir haben erstmal nur die API benutzt.
Ja, wir dachten, wir sind Enterprise, wir brauchen API-Token.
Genau, wir haben die, also vielleicht zur Erklärung, die API ist im Grunde die Möglichkeit, wie man für jeden Token einzeln zahlt, ohne die Subscription zu benutzen, wo man monatliche Kosten hat. Und wir haben unseren Entwicklern die API generell gegeben, nur um dann rauszufinden, Mensch, die API ist ja eigentlich für produktive Applikationen, die laufen, ohne dass ein Mensch dahinter ist. Und die meisten nutzen eigentlich am Markt die Subscriptions. Aber da sind wir erstmal in einen Modus reingegangen, bei dem wir dann doch einen guten, fast fünfstelligen Betrag pro Monat für unsere Entwickler hatten.
Aber wir hatten schon, glaube ich, auch Angst, dass, okay, so eine Subscription, die kann vielleicht schon Sinn machen, aber reicht es für uns als wirklich Vollzeitentwickler eigentlich aus?
Genau, ja. Und da muss man sagen, da haben wir ein Experiment gemacht. Ich meine, ich selber würde mich fast ein bisschen als süchtig bezeichnen aktuell bei dem Tool. Wenn du meine Nutzung über das letzte Wochenende, du kannst es ja sehen, anschaust, dann unterstützt es die These, dass ich da ein kleines Problem mit habe. Nee, aber es macht mir unglaublich Spaß gerade. Ich teste sehr viel aus. Ich mache sehr viel selbst. Natürlich bin ich eher im Vibe-Coding-Sektor unterwegs und nicht wie du im richtigen Agentic Engineering. Aber ich glaube, ich habe da reines Token-Äquivalent von, wie viel hast du gesagt, habe ich gemacht?
Ich glaube jetzt knapp $4,000.
$4,000?
Hätte uns das gekostet in API-Credits, genau. Und wurde quasi komplett abgedeckt von, wie viel kostet die Subscription?
$100.
100,
oder Euro? 100 Euro. 100
Euro, glaube ich, ja.
Genau. Also ich glaube, ich habe jetzt eine zweite Subscription noch gebraucht. Aber ich meine, wir konnten es relativ stark drücken. Aber es ist schon krass, weil knapp 4.000 Euro an API-Kosten ich verursache.
Ja, ja.
Und vielleicht ist das auch ein sehr guter Punkt, den du vorher erwähnt hast auch, dass jetzt die Zeit zum Experimentieren ist deswegen. Ne? Weil ich meine, die API-Kosten sind vermutlich, da ist vermutlich dann vielleicht ein bisschen Marge drauf. Auf der Subscription ist ziemlich sicher keine Marge drauf von den.
Das wird hart subsidiert, ja.
Das wird wirklich hart subsidiert von denen. Man kann davon ausgehen, dass das gleiche Level an Qualität vielleicht günstiger wird, aber die neuen Modelle nehmen wir trotzdem immer an, weil sie irgendwas haben, was wir brauchen. Ja? Das heißt, jetzt ist eigentlich die Zeit, mit den wenigen Kosten, die das verursacht, wirklich zu experimentieren. Und jetzt ist auch vor allem die Zeit für Führungskräfte, weil die nicht coden. Weil ich habe zwar Wirtschaftsinformatik studiert, aber ich bin seit 9 Jahren so weit raus vom Coding, dass ich das nicht wirklich nachverfolgen kann. Also, aber was ich ganz stark sehe, ist die Möglichkeit, die das Management hat durch diese neuen Tools, die übersteigen bei Weitem die Kosten für eine 100-Euro-Subscription. Und wenn man es richtig angeht, wenn man die richtigen Plugins nutzt, wenn man selber Strategie damit macht, Folien baut, dann kriegt man so viel Wert daraus. Mhm. Ich kann es gar nicht beschreiben, was ich eigentlich für Wert daraus bekommen habe.
Ja. Wir müssen dich fast ein bisschen einbremsen. Hey, Tobi, mach mal ein bisschen ruhig. Bist fast ein bisschen zu süchtig. Aber lass doch vielleicht noch irgendwie zum Abschluss einen guten Hook in die Kamera sagen. Was würdest du denn dem Geschäftsführer von, keine Ahnung, 50, 100, 200 Mitarbeiter Geschäft empfehlen, wie der jetzt zum Beispiel mit so einem Subscription-Account umgeht? Was sollte der jetzt am besten tun?
Ich kann empfehlen, das zu machen, was ich jetzt ausprobiert habe. Nehmt euch den 100-Euro Subscription-Account von Claude Code, installiert euch Claude Code, holt euch, gebt eine Strategie mit rein und sagt euch, lasst brainstormen mit mir. Ja? Und man wird relativ schnell sehen, das läuft anders als ein Gemini, ein OpenAI, weil er einfach unglaubliche Power hat und unglaublich einen unterstützen kann und einem unglaublich helfen kann, in den vielen Pausen zwischen Meetings eine Strategie scheibenweise vorzubereiten, für die man sonst einfach 2-3 Stunden gebraucht hat.
Also einfach ausprobieren. Ausprobieren und dann versuchen, das Ganze vorzuleben und in eure Organisation zu bringen. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, könnt ihr gerne bei Tiki anfragen, aber ihr werdet sehr schnell sehen, wenn ihr das selber auch ausprobiert, das Potenzial jetzt auf der Straße liegen zu lassen, das macht gerade einfach keinen Sinn. Also es ist wirklich
fahrlässig. Gerade für Führungskräfte, finde ich, ist es unverzichtbar, gerade auszuprobieren. Jetzt ist die Zeit.
Cool, danke. Wir sehen euch in Part 2.